Hallo und herzlich willkommen bei Radio Kontrast, dem Podcast von kontrast.at. Mein Name ist Katrin Güsel. Wilhelmine Goldmann hat mit ihrem Buch Rote Banditen gleich zwei Geschichten erzählt. Einmal die Geschichte ihrer Eltern, die in der Ersten Republik in der Sozialdemokratie engagiert und im Schutzbund aktiv waren, denn für sie war der Februar 1934 ein traumatischer Einschnitt in ihr Leben. Zum anderen erzählt Goldmann ein Stück österreichische Politik und Sozialgeschichte. Wir haben die Autorin in einem Wiener Kaffeehaus zum Gespräch getroffen und mit ihr über das Österreich der 1920er und 1930er Jahre gesprochen und darüber, wie die christlich-sozialen und späteren Austrofaschisten die noch junge Demokratie niedergeschlagen haben.
Frau Goldmann, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute mit uns über Ihr Buch zu sprechen. Im Buch Rote Banditen beschreiben Sie ja die Vor- und Nachgeschichte der Februarkämpfe 1934 in Österreich. Und es ist einerseits die Geschichte Ihrer Familie, vor allem Ihrer Eltern und deren Freunden, Genossen, aber es ist auch sehr viel Gesellschaftsgeschichte, die Sie daraus recherchiert haben. Was hat Sie denn bewegt, jetzt zu diesem Zeitpunkt, jetzt gerade über das Wirken Ihrer Eltern vor 90 Jahren zu schreiben? Vielleicht können Sie auch ein bisschen erzählen, wer waren denn Ihre Eltern und wo waren Sie denn wie aktiv?
Na, der Zeitpunkt ist eigentlich Zufall. Ich habe einfach begonnen, irgendwann einmal das Buch zu schreiben, über Jahre hindurch. Und dann ist es immer später geworden und dann haben wir gedacht, naja, der Februar 24 bietet sich dann irgendwie als Erscheinungsdatum an. Und ich wollte natürlich die Geschichte meiner Eltern schreiben und ihnen sozusagen ein Denkmal setzen, weil sie schon zwei außergewöhnliche Menschen waren, meiner Ansicht nach. Und weil ihre Geschichte symptomatisch ist für eine bestimmte Schicht der Sozialdemokratie. Und dann natürlich hat mich interessiert, wie ist es zu diesen Ereignissen gekommen? Warum hat mein friedliebender Vater ein Gewehr in die Hand genommen im Jahr 34? Und warum haben die christlich-sozialen, die Sozialdemokraten derart gehasst, dass sie sie auslöschen wollten? Ja, und das waren die Beweggründe. Und im Zuge der Recherche bin ich draufgekommen, ich wusste das wirklich nicht, in welchen elenden Verhältnissen meine Eltern und deren Geschwister aufgewachsen sind. Und das war mir dann auch ein Anliegen zu vermitteln, weil das heute, glaube ich, nicht viele Menschen wissen.
Sie haben erklärt, Ihnen ging es auch darum, die Lebensumstände dieser Zeit eben so aufzuzeigen. Wir können uns kurz beschreiben, wie waren denn diese Lebensverhältnisse so insgesamt und was hat das denn bedeutet für das gesellschaftliche Klima der Zeit?
Naja, es waren es herrschte ungeheure Armut und Hunger in diesen proletarischen Familien. Die Geschichte spielt sich ja in einem Industrieort ab, im Traisental. Und Traisen war eben wegen dieser Arbeiterschaft sozialdemokratisch eingestellt. Ich glaube, auch schon vor dem Ersten Weltkrieg, aber nach dem Ersten Weltkrieg, als dann die Sozialdemokraten an der Regierung war das ganz, ganz evident. Und meine Eltern, vor allem mein Vater, hat die Sozialdemokratie, für ihn war das ganz was Wichtiges. Und das war eigentlich die große Liebe seines Lebens, kann man sagen. Er ist mit 15 Jahren der Partei beigetreten, mit 13 Jahren schon in die Jugendorganisation, es war noch vor dem Weltkrieg. Dann hat er sich sehr bemüht, Bildung und Kultur in diesen Ort zu bringen. Sie hatten eine Theatergruppe, sie hatten ein Orchester, einen Chor und haben alle möglichen Stücke, sie haben Brecht und Gerhard Hauptmann aufgeführt. Und es gab auch einen Dichter, der war Freund meines Vaters und der hat das eben organisiert und auch die Regie geführt. Und vor allem Bücher und vor allem und Schriften. Und mein Vater hat organisiert, dass Referenten eingeladen werden. Meistens, also ich weiß nicht, welche Leute das waren. Es waren nicht nur Politiker, es waren sicher auch Fachexperten. Und die haben Vorträge gehalten und es hat Diskussionen gegeben. Und für die Arbeiter dort, das hat mir einer seiner Freunde einmal erzählt, war, ein Buch in der Hand zu haben und zu lesen, ein ungeheures Glücksgefühl. Und mein Vater hat dann eine Bibliothek aufgebaut, die wurde im 34er Jahr zerstört, Bücher verbrannt. Das wusste ich nicht, dass die Austrofaschisten auch Bücher verbrannt haben. Ja, und so war das.
Also dass Sie vorher schon angesprochen haben, dass einfach die, ja, trotzdem die Lebensumstände insgesamt gerade in der Zeit noch sehr elend waren zum Teil. Also persönlich aus der Erinnerung ist ja oft so, wenn man so an die 1920er denkt oder auch so an die ersten Tumulte und Auseinandersetzungen, man denkt halt sehr stark an Städte oder an große Städte, wo sich alles abgespielt hat. Und jetzt darf man ja gleich trotzdem sagen, dass Traisen oder Traisen sehr ländlicher Gebiete. Und ich habe das Gefühl, auch in der Nachbetrachtung romantisiert man aber diese ländlichen Gebiete sehr. Also nach dem Motto, die ganzen Tumulte, das ganze Chaos oder die Armut waren halt in den Städten, aber am Land war es besser.
Ja.
Können Sie ein bisschen vielleicht das ins richtige Bild drücken? Wie waren denn da die Lebensumstände der Zeit? Kann man sich da das vorstellen?
Man kann sich das so vorstellen, dass im Ort die Proletarier gewohnt haben, die in der Fabrik gearbeitet haben und dass die Bauern rundherum auf den Hügeln waren, auf den Anhöhen. Und aber auch die Bauern waren Kleinbauern und waren nicht wohlhabende Großbauern, sondern waren Kleinbauern. Mein Vater hatte dann als Bürgermeister sehr guten Kontakt zu einzelnen Bauern. Er hat dort auch immer Most und Schnaps getrunken. Und er kam ja aus bäuerlichen Verhältnissen. Seine Mutter war eine Bauerntochter aus dem Mühlviertel und er hatte also eine sehr gute Beziehung zu der Landbevölkerung. Mhm. Und das war nicht so. Natürlich waren die Bauern überwiegend katholisch und daher auch ÖVP-Wähler. Aber es war nie so ein krasser Gegensatz zwischen den Arbeitern und den Bauern dort.
Wenn ich jetzt, also es geht ein bisschen Geschichte trotzdem noch vor, wenn man ein bisschen nach den Anfängen schon zu suchen beginnt, wie sich diese schon sehr aufgeheizte Stimmung mal aufgebaut hat und eigentlich muss man da ja schon fast recht nah am Ende des Zweiten Weltkriegs trotzdem ansetzen. 1918 bis 1920 hatte die Sozialdemokratie Bundespolitik gemacht, war in der Regierung. Und sie haben dann mal auch angemerkt, eigentlich hat die Sozialdemokratie 1920 ihren ersten großen historischen Fehler in der Demokratie gemacht. Können Sie das ein bisschen erläutern, was war aus Ihrer Sicht dieser Fehler, was ist da passiert?
Naja, der Partei, also sie hatten bei den Wahlen nur 36% der Stimmen. Die Christlich-Sozialen hatten 42 und 1919 war es eben umgekehrt. Und ich glaube, damals war das demokratische Empfinden noch nicht so entwickelt, weil beide Parteien der Meinung waren, man muss die Mehrheit haben, um regieren zu können. Und das war nicht so, also Koalitionen waren damals nicht so im Bewusstsein. Aber es gab im Parteivorstand der Sozialdemokratischen Partei hitzige Diskussionen, ob man in der Regierung mitarbeiten möchte oder nicht. Und Otto Bauers Linie hat sich dann durchgesetzt, der Meinung war, jetzt ist die Rolle der Sozialdemokratie in der Opposition und man soll sich aus der Regierung zurückziehen. Und das halte ich nach wie vor für einen groben Fehler.
Bei diesen an sich, sagen wir mal, zwei Jahren, ist ja, also 1980 bis 1920, als die Sozialdemokratie dann ausgeschieden ist, ist ja sehr viel passiert, das bis heute noch immer bahnbrechend war. Also wenn man sich überlegt, 8-Stunden-Tag ist da umgesetzt worden von der Arbeiterinnenkammer, die Schaffung der Arbeitslosenversicherung. Wie ist das dann eigentlich aus Ihrer Sicht, wenn Sie sich an die Geschichten auch Ihres Vaters erinnern oder das, was Sie recherchiert haben, wie ist das denn so schnell passiert, dass aus so viel Leistung heraus trotzdem die Sozialdemokratie dann plötzlich in so eine defensive Rolle geraten ist und so von vielen Seiten attackiert worden ist?
Genau, das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Ich glaube, dass die Bürgerlichen während dieser Koalitionsregierung 1919 bis 20 diese Reformen nur mitgetragen haben, weil sie mussten, weil der Druck der Straße so stark war und der Sozialminister Hanusch zwischen, der damals Staatssekretär geheißen hat, zwischen den Fronten sich aufgerieben hat. Also auf der einen Seite haben ihm Kriegsweisen, Kriegerwitwen die Tür eingerannt. Er stand unter ungeheurem Druck der revolutionären Massen und auf der anderen Seite die Bürgerlichen, die das alles nicht wollten. Nur gab es keine andere Möglichkeit, als diese Gesetze, diese Arbeiterwohlfahrtsgesetze durch das Parlament durchzubringen. Und die Christlich-Sozialen haben da mitgemacht, weil es nicht anders gegangen wäre, weil alle wollten eine kommunistische Revolution verhindern. Und das war eigentlich der gemeinsame Nenner. Aber die Bürgerlichen wollten das alles nicht. Ja? Also Arbeiterwohlfahrt, das war ihnen kein Anliegen. Und natürlich, weil sie waren ja die große Verlierer, die Arbeiter haben gewonnen, sozusagen durch den Gang der Geschichte. Sie haben verloren und das haben sie schwer verkraftet. Und wollten auch, also der Seipel hat das ja wortwörtlich ausgedrückt, den Revolutionsschutt wegräumen. Das ist ihnen nur nicht gelungen, weil die Sozialdemokraten immer bei den Wahlen die stärkste Partei waren und im Parlament eine wichtige Rolle gespielt haben. Darum wollten sie dann das Parlament ausschalten, weil das war einfach lästig.
Sie haben ja zu Beginn schon gesagt, eine Motivation für Ihre Recherchen für dieses Buch war ja auch herauszufinden, woher dieser tiefsitzende Hass, vielleicht auch bis heute, auf die Sozialdemokratie kommen kam. Jetzt haben Sie es schon quasi ein bisschen angedeutet, da ging es halt auch sehr viel darum, dass man einfach eigene Politik, eigene Vorstellungen, was richtig und falsch ist, irgendwie durchsetzen wollte. Aber es ist doch irgendwie ein bisschen interessant, jetzt hat man, wenn man überlegt, trotzdem ein paar Jahre zuvor noch, weil das halt so entschieden worden ist politisch, im Ersten Weltkrieg quasi gemeinsam an Fronten kämpfen müssen. Und dann so eine kurze Zeit drauf ist man sich trotzdem so verhasst oder hat man so einen Hass auf die eigenen Landsleute, in dem Fall auf die Sozialdemokratie. Wie erklären Sie sich, dass das so ein tiefsitzende Ablehnung war, wo man dann sogar bereit war, auch gewalttätig gegen...
Naja, zum einen ist es eine Klassenfrage, ja. Ich meine, die Bürgerlichen wurden unterstützt von der Industrie und wenn die Industriearbeiterschaft höhere Löhne und mehr Sozialleistungen hat, dann nimmt man sozusagen den Unternehmern was weg. Das eine ist die Klassenfrage und das andere, ich weiß nicht, man darf eines nicht unterschätzen und auf der anderen Seite überbewerten. Es gab immer eine Gesprächsbasis auf politischer Ebene, also auch zwischen den Parlamentariern beider Parteien. Also sie haben, es gab auch einzelne, also Arbeitervertreter in den christlich-sozialen Reihen. Es gab echte Demokraten unter den christlich-sozialen. Und es gab Gesprächsbasis bis zuletzt, bis noch Jänner 34 hat man versucht, diesen Zusammenstoß zu verhindern. Und es war weniger die Partei als die sehr radikalen Heimwehren, die auf die Vernichtung der Sozialdemokraten gedrängt haben. Und letztlich auch Mussolini, der dem Dollfuss gesagt hat, er muss endlich das Rote Wien beseitigen. Das, also den Faschisten. Es war ja ein Faschismus in ganz Europa steigend und das war denen ein Dorn im Auge.
Wir haben es eh angesprochen, wo quasi diese, wenn das aus meinen Bürgerkriegsfantasien mal irgendwie herkommen sind. Sie haben ja auch gewohnt, trotzdem hat sie sehr auch überrascht, weil sie ihren Vater auch gut gekannt haben, logischerweise, dass Menschen, die an sich pazifistisch ausgerichtet sind, die sich halt politisch in der Sozialdemokratie und alles organisiert haben, dass die 1934 dann trotzdem bereit waren, eben zur Waffe zu greifen. Wie erklären Sie sich dann diese Wende, dass man dann eben bereit war, 1934 da sich zu bewaffnen und zu wehren?
Naja, die Aggression ursprünglich ging ja von der Heimwehr aus. Also die Heimwehr hat sich bewaffnet. Die Soldaten sind nach dem Ersten Weltkrieg nach Hause geströmt, alle in ihre Länder. Und die aus ländlichen Gebieten sind nach Hause in ihre Dörfer gegangen und haben die Waffen dort behalten und haben sich vor der roten Gefahr gefürchtet und haben diese Heimatschutzheimwehren gegründet. Und die haben sich dann ziemlich radikalisiert und haben auch immer wieder Attentate auf Arbeiterrepräsentanten verübt. Und auf der anderen Seite, auf der Sozialdemokratie oder kommunistischen Seite auch, waren die Soldatenräte, die sehr revolutionär gesinnt waren. Und die hatten Waffen, auch als abgerüstete Soldaten. Und da wurde dann 1923 der Schutzbund gegründet, als sozusagen Gegenwehr. Und die ganze Politik der Sozialdemokratie war auf Verteidigung ausgerichtet. Es war nie auf Angriff. Und die andere Seite war auf Angriff gerüstet. Und das erklärt dann auch, oder eben zum Teil erklärt es, dass diesen Verbalradikalismus des Otto Bauer, der wahnsinnig verbalradikale Reden gehalten, also wenn die Arbeiter angegriffen werden, müssen wir uns verteidigen und mit der Waffe und sehr revolutionäre Reden geschwungen. Und auf der anderen Seite wollte er aber nie einen Kampf. Und im Nachhinein stelle ich mir die Frage, warum um Himmels Willen haben sie den Schutzbund ständig aufrechterhalten? Die Schutzbundorganisation alimentiert und zu Aufmärschen zusammengerufen, wobei die Aufmärsche des Schutzbunds, muss man auch sagen, Macht demonstriert haben, die sie gar nicht hatten, weil sie waren nicht auf Angriff und auf Kampf ausgerichtet. Aber sie haben sozusagen durch die Demonstrationen in der Öffentlichkeit zur Schau gestellt, dass sie stark sind und dass die andere Seite sich fürchten möge. Die andere Seite in Wahrheit hat sich aber nicht wirklich gefürchtet. Es war auch nicht zu fürchten.
Also aus dem Nachbetracht, man versteht aber trotzdem ein bisschen das Kalkül, dass man einfach gehofft hat, dass ja, sich niemand angreifen ja, traut, wenn man
genau,
sich darstellt, das wäre genau, genauso stark.
Also, genau.
Eher ein bisschen mehr zu ihren Eltern auch hingerichtet. Wenn wir jetzt schon zum Februar 1934 hingehen, und da ist ja auch im Traisental einiges passiert trotzdem, und man hat ja da auch gewartet, als man gewusst hat, das ist ein großer Angriff geplant, das ja, war auch schon mitten im Austrofaschismus. Man hat in der Nachbetrachtung trotzdem oft den Eindruck, bei diesem bei diesen Abwehrkämpfen, da wäre alles sehr, sehr gut koordiniert gewesen, es wäre alles von langer Hand geplant, und dann war das halt eine kurze, schlimme Auseinandersetzung. Und wenn man aber jetzt ihre Schilderungen liest, dann zeichnet sich das ein bisschen ein anderes Bild, also dass man sagen könnte, also diese Ableitung von heute, wir müssen unsere Kommunikation verbessern, ist schon etwas, was man sehr, sehr lange offenbar irgendwie sich gewünscht hätte, also waren denn da die Kommunikationsketten?
In Wahrheit war der Schutzbund völlig desorganisiert am Schluss. Und man muss auch sagen, im Vorfeld sind ziemlich viele Schutzbündler schon verhaftet worden viele Waffenlager gestürmt worden und ausgehoben worden. Das heißt, der Schutzbund war geschwächt, sehr geschwächt. Er war auch seit dem Jahr 1933 verboten. Also, und viele, glaube ich, der Funktionäre haben sich auch gedacht, naja gut, ob wir da weiterhin uns dafür hergeben, ist die Frage. Und in Wahrheit war er überhaupt nicht vorbereitet auf Kampf. Und er war überhaupt nicht vorbereitet, wirklich, und die Kommunikation hat überhaupt nicht funktioniert. Zwischen Linz und St. Pölten nicht, zwischen St. Pölten und Rhein. Niemand hat gewusst.
Was da, so, ja,
kein, also es war wirklich, es war eine völlige Desorganisation. In Wien war es ein bisschen anders, ja.
Aus dem heraus lässt sich auch vielleicht ein bisschen ableiten, warum das dann auch so schnell niedergeschlagen worden ist.
Ja.
Und dann mit voller Härte dann auch.
Warum in Wien so massiv gekämpft wurde. Ja.
Und Ihr Vater oder generell Ihre Eltern haben ja in dieser Auseinandersetzung und aufgrund der Entscheidung, dass da also Standgerichte durchgeführt worden sind, Ermordungen umgesetzt worden sind, die haben da auch einfach Freunde, Genossen verloren. Wie hat sich dann diese Erfahrung, diese traurige Erfahrung auf Ihre Eltern, vielleicht auch speziell Ihren Vater, ausgewirkt? Ist er damit umgegangen?
Naja, das war für meinen Vater, glaube ich, ein sehr traumatisches Erleben, da im Gefängnis, als diese zwei Genossen im Gefängnishof aufgehängt worden sind. Und das habe ich erst sehr spät bemerkt, nämlich als er zum 50. Jahrestag im Jahr 84 zu einem Referat eingeladen wurde von der Ortspartei. Und da ist mir bewusst geworden, was das für ein traumatisches Erlebnis für ihn war und dass er das in Wahrheit. Und er hat auch, als er dann Bürgermeister war, unbedingt durchgesetzt, dass es eine Rauchenberger Gasse in Dreisen gibt und eine Heusgasse, um diesen beiden Märtyrern ein Denkmal zu setzen, was er ihnen damals ja versprochen hatte.
Und wie hat sich zum Beispiel diese ganze Erfahrung um die Februar 34 und die Folgen dann, zu meiner Schwester habe ich, glaube ich,
ja?
Genau. Wie hat sich das auf, ich sage es mal, ihr Aufwachsen, ihre Kindheit ausgewirkt, also was ihre Eltern da miterlebt haben, vielleicht auch auf die Erziehung, die sie erfahren haben?
Meine Eltern haben überhaupt nicht darüber geredet. Wenn wir gefragt haben, hat mein Vater immer gesagt, jede Generation muss ihre eigenen Erfahrungen machen. Und also ich wusste gar nichts. Der Einzige, der ein bisschen darüber geredet hat, den wir auch dazu befragt haben, war ein Freund, war der kommunistische Freund meines Vaters, der mehrere KZs überlebt hat und Spanienkämpfer war, der sozialdemokratischer Gemeinderat in Dreisen war und dann, wie viele der Partei den Rücken gekehrt und zu den Kommunisten gegangen ist und dann ever since ein Kommunist geblieben ist, ein Stalinist sogar bis zu seinem Tod, der den Reformkommunismus verdammt hat. Von dem haben wir ein bisschen was erfahren. Über diese Zeit, also die Zusammenkünfte, die sie da in der Gemeindewohnung meiner Eltern hatten. Aber sonst habe ich nichts erfahren. Und sehr viel später habe ich dann auch einen alten Freund meines Vaters interviewt und der hat mir dann von diesem von dieser Zusammenrottung auf dem Berg, als sie am 13. Februar in der Früh, als sie erwartet haben, dass die Heimwehr angreift. Der hat mir das erzählt, mein Vater nicht, gar nichts. Und ich glaube, nach dem Krieg war ja die Situation eine völlig andere. Mein Vater hat eine feste Anstellung in der Gebetskrankenkasse gehabt, meine Mutter hat Karriere gemacht in einem Industriebetrieb. Sie waren wohl bestallt, sie hatten gute Beschäftigung, sie haben gut verdient, konnten sich auch ein Haus bauen, Grund kaufen, Haus bauen und waren sozusagen am aufsteigenden, sozial aufsteigenden Ast. Was die Erziehung betrifft, ganz wichtig war ihnen, moralisch müssen wir einwandfrei sein, also das haben sie uns sehr vermittelt, ja. Also hohe Moralansprüche auch an uns gestellt und Bildung. Also die Kinder sollten die Schuldbildung haben, die ihnen verwehrt geblieben ist. Das war für sie das Allerwichtigste, daher haben sie die beste aller Schulen ausgesucht und uns ins Internat geschickt. Es gab ja zur Zeit meiner Schwester noch gar kein Gymnasium in der Nähe, außer den englischen Fräuleins, und die waren katholisch und das kam für meine protestantische Mutter nicht in Frage. Ja, also so war das. Bildung war ganz, ganz wichtig, aber so, dass wir aus ihrer Geschichte was erfahren hätten und daraus was lernen hätten, das war ihnen nicht wichtig. Auch die sozialen Umstände der Geschwister meiner Mutter, die ja auf Knechte und Mägde waren, auf Bauernhöfen, die haben sie uns vorenthalten. Also den Kontakt zu diesen Familienmitgliedern, den haben mein Cousin und ich dann sehr, sehr viel später durch Zufall eigentlich hergestellt. Die kannten wir gar nicht.
Man hätte trotzdem gesagt, es hätte auch naheliegend sein können, dass so, ich sage jetzt mal, nicht nur Moral, sondern so politischere Werte, also dass also das Antifaschismus oder ich halt, dass das irgendwie dann zentral
ja, also soziale Gerechtigkeit hat immer eine große Rolle gespielt, das schon, ja, ja, klar. Und dass man den Armen hilft und dass man schaut, dass man aus armen Familien die Kinder unterstützt und ihnen eine Schulbildung, das schon, ja. Aber dass sie uns ihre Erlebnisse mitgeteilt hätten, ihre Gefühle, dann, das war nicht der Fall.
Bis jetzt einen größeren Zeitsprung, wenn Sie, über die Geschichte Ihrer Eltern reden und wenn Sie über Ihr Buch sprechen, dann sind Sie ja nicht nur in der Vergangenheit verhaftet, sondern dann ziehen Sie auch immer so ein bisschen Rückschlüsse auf Entwicklungen der Gegenwart und haben da schon mal gemeint, Sie sind doch recht besorgt, wenn Sie die Zeiten vergleichen oder wenn Sie eben diesen Zeitsprung 90 Jahre machen, weil Sie auch Parallelen sehen zu damals und heute, sowohl in Österreich als auch in anderen Ländern, ich glaube, Sie haben Italien angesprochen, ja. Also in Ungarn angesprochen, wo Sie so eine aufgeheizte Stimmung und so eine Verrohung miterleben. Wo sehen Sie denn da Parallelen, die Sie sorgen? Die Sie besorgen,
sozusagen? Ja, genau. Das, was Sie sagen, das macht mich sehr, sehr besorgt und eigentlich täglich mehr. Wenn man die Demonstrationen in Deutschland mitkriegt und diese Aggression, die da mitschwingt, bis zu täglichen Angriffen, das hat es ja in den letzten 50 Jahren nicht gegeben. Also es war wirklich, das ist schon sehr, sehr beunruhigend, diese aufgeheizte Stimmung. Auch das, was in Österreich da mit dieser Corona-Phobie einhergeht, ja, also mit dieser Reaktion auf die Corona-Politik der Regierung, wo die ja auch nur gemacht haben, es hat ja niemand was darüber gewusst, aber die Toleranz gegenüber Politikern ist null. Und da denke ich mir schon, dass diese zunehmend aggressive Stimmung beängstigend ist. Ja? Und was mich politisch auch sehr, sehr beunruhigt, ist, dass die ÖVP eigentlich den gleichen Fehler macht wie die Christlich-Sozialen in den 30er Jahren. Christlich-Sozialen waren ja gegen die Nazis. Und die ÖVP lässt ja keine Gelegenheit auf, um zu sagen, ja, keine Koalition mit Kickl. Aber in Wahrheit treibt sie mit ihrer Politik, die sich der Kickl'schen Politik annähert, um die Wähler treibt sie sie noch mehr in die Hände. Jeder wählt lieber das Original als die schlechte Kopie. Und so war es damals zwischen Christlich-Sozialen und Nationalsozialisten. Genauso.
Vor allem kolliert man auf Landesebene ja ohnehin miteinander.
Und außerdem, ja. Und die AfD oder die CDU koaliert mit der AfD auf Landesebene.
Was ist denn, also jetzt haben Sie ja, wie gesagt, Sie haben einen Blick, der über 100 Jahre im Prinzip fast geht. Mhm. Was wäre denn aus Ihrer Sicht das Wichtigste, damit man gegen diese Verrohung, diese Aggression und diese Tendenz irgendwie ankämpfen könnte, um das ein bisschen aufzuhalten? Patentrezept gibt es natürlich keins, aber wenn man eben diesen 100-Jahre-Blick auch einfach hat mit der Geschichte aus Ihrer Familie.
Naja, ich glaube ja schon, dass man aus der Geschichte lernen kann und auch soll. Ich sehe nur nicht, dass das passiert. Also die Menschheit lernt aus der Geschichte offenbar nicht. Wie man das, also mein sehr bescheidener Beitrag zur Aufarbeitung der Geschichte ist, ich denke, wenn die, also das ist jetzt eigentlich nicht so der ganz dramatische, die ganz dramatische Geschichte, aber zwischen ÖVP und SPÖ wäre schon wünschenswert, wenn wieder eine Verständigung möglich ist. Ja, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg ja war, die haben ja Koalitionen gemacht und haben eigentlich sehr viel bewirkt. Sie haben aber nie das gegenseitige Misstrauen verloren. Also eine wirkliche Vertrauensbasis hat sich da schon auf Sachebene etabliert, aber nicht wirklich. Und da wäre schon sinnvoll, die Geschichte von beiden Seiten her aufzurollen, aber auch die Fehler zu sehen, die man begangen hat. Ja, die Sozialdemokratie hat viele Fehler gemacht und auch die SPÖ schaut da nicht hin. Ja, und die Mythen, Dollfuss-Mythos, der Mythos der tapferen Februarkämpfer, der steht der Wahrheit im Weg, der historischen Wahrheit. Und das könnte man zumindest wieder einmal aufgreifen nach 90 Jahren. Ich habe meine Zweifel, dass das passiert. Und auf größerer Ebene fehlt mir eigentlich das Rezept. Also ich weiß nicht, wie man diesen aufkeimenden Faschismus, der ja weltweit ist, ja, ist ja nicht nur Europa, es ist auch Amerika, und diese Spaltung der Gesellschaften ist ein, und da gibt es ein schönes Buch, das heißt Faschismus, von, fällt mir der Name des Autors nicht ein, aber, ja, das können wir nachreichen. Der sagt halt, man muss den Faschismus erkennen in seinen verschiedensten Ausprägungen und Formen. Und dann kann man es bewusst machen und dagegen kämpfen. Aber es ist das Bewusstsein und das Wissen um die historischen Entwicklungen, das da helfen würde. Ja, das wäre ganz, ganz wichtig.
Die Buchempfehlung können wir auf jeden Fall nachreichen. Frau Goldmann, herzlichen Dank, dass Sie sich heute an diesem kalten Jänner-Tag die Zeit genommen haben, sich hier gemütlich mit uns hinzusetzen und über das Buch und die Geschichte Ihrer Familie und eigentlich auch sehr viel Österreich-Geschichte in erster Linie auch zu sprechen. Möchte sich ja auch die eine oder andere Hörerin, der eine oder andere Hörer auch das Buch organisieren und lesen in den kalten Tagen jetzt noch, dann wäre das natürlich sehr schön. Also vielen herzlichen Dank für die Zeit und die Antworten und die Schilderungen.
Ja, ich danke Ihnen, habe das sehr gern gemacht.
Das war das Gespräch von Kontrast mit Wilhelmine Goldmann. Wenn du gern zugehört hast, dann abonniere uns doch auf Soundcloud, Spotify oder Apple Podcast. Oder schau auf unserer Webseite www.kontrast.at vorbei. Bis zum nächsten Mal.